Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir heute intensiv zurückblicken. Da wäre die Zeit des New Deal, die 1930er Jahre in den USA, Weltwirtschaftskrise und ein Sozialprogramm, das auch Künstler neu beflügelte. Eine Ausstellung am Metropolitan Museum in New York zeigt Werke. Heute genau vor 50 Jahren putschte sich Pinochet in Chile mit dem Militär an die Macht. Die Grausamkeiten dieser Zeit sind bis heute nicht aufgearbeitet und nicht überwunden. Hierbei Fazit heute ein Blick auf die Theaterszene nach dem Putsch. Vor 30 Jahren war das Kunsthaus Tacheles ein vibrierender Ort in Berlin. Daran erinnert ein Dokumentarfilm, der jetzt, wo das Areal luxuriös neu entwickelt wurde, erstmals gezeigt wird. Und gleich sind wir ganz in der Gegenwart, nämlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Beim Bayerischen Rundfunk wurde heute demonstriert gegen Kürzungen im Kulturprogramm. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird ja gerne eine gewisse Trägheit nachgesagt. Dabei wird an den Programmen eigentlich ständig reformiert. Vor allem Sparten wie die Kultur sind davon betroffen, weil sie, das liegt in der Natur der Sache, nicht solche Quoten bringen wie die Mainstream-Pop- oder aktuellen Politikprogramme. Momentan sind viele Sender damit beschäftigt, Gelder vom live gesendeten Programm ins Digitale umzuschichten für Social-Media-Auftritte oder Podcast-Produktionen. Beim Bayerischen Rundfunk gehen die Mitarbeiter derzeit auf die Barrikaden, weil mehrere Stunden Kulturprogramm gestrichen werden sollen, so zumindest ihre Perspektive. Die Geschäftsleitung hingegen, die spricht von einer Kulturoffensive. Heute demonstrierten rund 250 Menschen gegen die geplante Programmreform im Kulturbereich. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke ist live aus München zugeschaltet. Michael, was ist denn da los?
Da ist viel los, da ist Feuer unterm Dach in der Kulturszene in Bayern und da war eine Menge los vor dem Bayerischen Rundfunk heute, vor dem Hauptgebäude am Münchner Hauptbahnhof, denn du hast es schon gesagt, 250 Teilnehmer, Künstlerinnen und Künstler aus ganz Bayern und dazu zwei Bands, die einen Störsender darstellen sollten und dem Bayerischen Rundfunk ordentlich den Marsch blasen sollten. Das klang dann so. So, jetzt hört man, dass man nichts hört. Eigentlich sollte man jetzt die Hochzeitskapelle und die Express Brass Band hören.
Das stellen wir uns vor.
Ich will sie jetzt auch nicht, Ich will es auch nicht nachmachen, denn es war wirklich auch musikalisch großartig. Und manche bösen Zungen haben gesagt, es war heute vor dem Bayerischen Rundfunk mehr los als im Bayerischen Rundfunk und im Programm des Bayerischen Rundfunks. Also da ging es richtig ab und da war auch viel Kritik zu hören.
Es gab ja auch einen offenen Brief, der dieser Demonstration oder diesen Protesten heute vorausging, der ja offenbar auch von recht prominenten Stimmen unterzeichnet wurde, ne?
Oh ja, es gibt einerseits eine Petition mit etwa 3000 Unterstützern und dann diesen offenen Brief, der lautet Bayern 2 Kulturprogramm künftig ohne Kultur. Und dann, ich zitiere, mit großer Sorge nehmen wir Künstlerinnen und Künstler in Bayern die Berichterstattung über einen radikalen Umbau der Welle Bayern 2 zur Kenntnis. Mehrere Stunden eigenständiges Kulturprogramm sollen im Frühjahr 2024 im Zuge einer weitreichenden Programmreform verschwinden. Diesen offenen Brief, den haben 150 Künstler unterzeichnet, unter anderem Uwe Timm, der Schriftsteller, die Lyrikerin Nora Gomringer, die Regisseurin und Schriftstellerin Doris Dörrie, aber auch viele aus anderen, also der beispielsweise der Drehbuchautor Friedrich Anni, also Konstantin Wecker ist auch ein Name, Michael Mittermeier, der Kabarettist, das sind wirklich das Who is Who der bayerischen Künstlerszene. Und hinzu kommt, das sind nicht nur Künstler, die sich da kritisch äußern, auch die Politik hat sich kritisch geäußert. Bei der Veranstaltung heute war zum Beispiel der frühere Kunstminister von der FDP dabei, nämlich Wolfgang Heubisch. Auch der aktuelle Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume von der CSU hat sich kritisch geäußert über die Pläne des BR. Und das ist auch der Grund, warum beim BR das gerade recht nervös betrachtet wird. Denn diese kritischen Stimmen, die kommen wirklich aus allen Teilen der Gesellschaft. Und da haben die Künstlerinnen und Künstler sehr, sehr viel Rückhalt.
Um welche Sendungen handelt es sich denn? Wie sieht diese Reform aus, die da geplant ist?
Also, was wegfallen soll, und da widerspricht der BR auch nicht, sind Literaturformate wie etwa die Hörfunksendung Divan, aber auch das Kulturjournal und die Kulturwelt. Dann Sendungen wie Jazz und Politik, eine Institution in Bayern, im Programm Bayern 2, wo sehr viele Essays, die Kultur und Politik verbinden, gespielt werden. Dann das Nachtstudio, in dem sehr viele Kulturfeatures laufen. Insgesamt 7 Stunden Sendezeit sollen wegfallen, so sagen die Künstlerinnen und Künstler, die heute protestiert haben, aber auch viele BR-Mitarbeiter aus der Kultur, mit denen ich gesprochen habe, die sich zwar anonym halten wollen, weil sie natürlich Angst haben, dass ihre Kritik ihnen schaden könnte im Sender, aber die sich tatsächlich zu vielen äußern und sie sagen, es wird beispielsweise keine eigene Büchersendung mehr geben im Bayerischen Rundfunk. Und vor allen Dingen die Hochkultur, also vor allem Kultur, die nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern die in die Tiefe geht, die auch ein bisschen sperrig ist, die solle wegfallen zugunsten von durchhörbarer Kultur. Das ist die Kritik vieler Künstlerinnen und Künstler, die sich da eben auch heute mit diesem Störsender zu Wort gemeldet haben.
Durchhörbarkeit, eine beliebte Vokabel in diesem Zusammenhang. Sie haben da ja auch gerade legendäre Sendungen genannt, wie das Nachtstudio und dieses Essay-Format. Die sind ja jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang eingesessen. Sind die Zahlen für diese Sendungen denn so schlecht?
Ja, tatsächlich sind das keine Bombenquoten, die das Programm Bayern 2 aber auch generell nicht hat. Aber manche dieser Sendungen fallen auch im Rahmen der Sendung oder der Welle Bayern 2 ab. Das sind Quoten oder Hörerzahlen, die irgendwo im fünfstelligen Bereich liegen, also zwischen 10.000 und 90.000 Hörern. Aber, und das muss man sagen, und das sagen viele Künstlerinnen und Künstler, diese Sendungen haben über die Hörerzahlen hinaus eine wichtige Bedeutung, denn sie werden auch weiter kommuniziert, selbst wenn sie nicht von allen immer gehört werden. Dass es solche Inseln gibt, dass es solche kulturellen, auch hochkulturellen Inseln gibt im Programm von Bayern 2, das ist vielen Künstlerinnen und Künstlern wichtig, weil sie dann ihre Arbeit auch gewertschätzt sehen. Und egal, ob man jedes Mal die Sendung Divan hört, das ist Gesprächsthema und deshalb sei das wichtig. Und wenn jetzt diese Sendungen aufgelöst werden, auch die Redaktionen dafür aufgelöst werden und das Programm dann sozusagen das kulturelle, auch das hochkulturelle Programm im Programm verteilt wird auf den Sendestrecken von Bayern 2 oder im Internet, dann gehe da etwas verloren. Eine Redakteurin hat mir heute gesagt bei der Demonstration, es gibt ja auch Sportsendungen, die einzelne Inseln im Programm darstellen. Und warum sollte das nicht mit Kultursendungen möglich sein? Ja, diese Kultursendungen haben natürlich eine geringere Quote, aber Quote könne am Ende nicht das Argument sein, gerade wenn ja in den Medienstaatsverträgen und im Grundgesetz die Wichtigkeit von Kultur auch gerade für die öffentlich-rechtlichen Medien festgeschrieben ist.
Gut, die Geschäftsleitung, die spricht ja von einer Kulturoffensive. Also wie ist denn diese Offensive zu erklären?
Tatsächlich äußert sich die BR-Kulturleitung mittlerweile offensiver, nachdem viele Wochen von dort nur Schweigen zu hören war oder nur sehr rudimentäre Informationen. Jetzt geht man dort in die Offensive. Der neue Kulturdirektor Björn Wilhelm hat sich in mehreren Interviews geäußert und er sagt, das sei ganz anders. Es sei mehr Zeit für Kultur jetzt im Programm des Bayerischen Rundfunks geplant. Unter anderem eine neue werktägliche Sendestrecke von 14 bis 16 Uhr. Das seien ja schon dann 10 Stunden neue exklusive Programmfläche im Bayern 2. Auch morgens schon ab 6.30 Uhr, also in der Primetime, sollen Kulturthemen vorkommen, die bis jetzt eher so an den Randstrecken und in der Nacht zur Verfügung standen. Also es soll mehr Platz für die Kultur da sein, so heißt es beim BR. Und man versteht dort gar nicht, warum so viel Kritik an diesem neuen Programmschema geübt wird. Allerdings, wenn man den Demonstrierenden heute zugehört hat und eben auch vielen Redakteuren, dann sagen sie, das sei Augenwischerei, das seien Nebelkerzen, die da geworfen würden. Denn am Ende gehe es darum, Geld zu sparen, Geld einzusparen und die Quote zu erhöhen, weil man eben solche Programminseln, die für die Kultur in Bayern wichtig seien, am Ende schleifen werde und das Programm, auch hochkulturelles Programm, dann eben einfach nur noch zwischen anderen Programmformaten untergehen.
Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke über den Widerstand gegen eine Programmreform im Kulturbereich des Bayerischen Rundfunks. Herzlichen Dank, Michael.
Danke. Nach Berlin.
Berlin nach dem Mauerfall. Das war die große Zeit der Offspaces, der temporär genutzten Räume bis weit in die Nullerjahre hinein, besetzten Künstler und kreative Häuser oder ganze Areale und prägten so den Mythos einer Stadt, in der fast alles oder fast alles möglich ist. Das Kunsthaus Tacheles, eine besetzte Kaufhausruine, erlangte weltweit Berühmtheit, bis es 2012 geschlossen wurde. Nun ist das Gelände mit teuren Büroflächen und Luxuswohnungen bebaut und kulturelle Nutzungen gibt es auch quasi als kommerzielles Echo der früheren Subkultur. Letzte Woche haben wir hier bei Fazit ja schon über das private Fotomuseum Fotografiska berichtet. Jetzt bietet ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 1992 Einblicke, wie es früher war. Er heißt Aufgestanden in Ruinen, Projekt Tacheles, und erfährt nun nach über 30 Jahren seine verspätete Premiere im Berliner Kino Babylon Mitte. Matthias Dell hat ihn gesehen und den Filmemacher Klaus Tuschen getroffen.
Letzte Bauarbeiten am einstigen Kunsthaus Tacheles in Berlin-Mitte, von dem nur noch der Name übrig ist. Tacheles steht nun für ein absurd teures Wohn- und Geschäftsquartier. Vor mehr als 30 Jahren wurde hier ein Projekt begonnen, in dem die kaputte Immobilie nicht finanzielle Verwertung, sondern künstlerischen Freiraum versprach. Junge Menschen besetzten das im Krieg zerstörte, in der späten DDR teils gesprengte Kaufhaus vom Beginn des 20. Jahrhunderts und retteten das Gebäude so vor dem geplanten Abriss.
Die Ideale sind ruiniert, retten wir die Ruine,
proklamierte Su Tikun damals. Die Autorin hat kürzlich ein Buch veröffentlicht über die Jahre im Tacheles, das 2012 endgültig geräumt wurde. Su Tikun kommt auch vor in einem Dokumentarfilm von 1992, der am 12. September seine späte Kinopremiere erlebt. Aufgestanden in Ruinen, Projekt Tacheles. Gedreht hat ihn der Regisseur Klaus Tuschen, heute 72, der in den 1970er Jahren schon den Abriss des Haus Vaterland am Potsdamer Platz dokumentierte. Tuschen kam durch einen Bekannten hierher. Und als ihn ein Filmproduzent nach einem Stoff fragte, schlug er das Tacheles vor.
Und ich war schlagartig an das vorherige Projekt erinnert und denke, Mann, ist das denn ein Schicksal, dass du so mit Ruinen zu tun hast? Heute bin ich selber eine.
Tuschens Stimme ist nach einer langwierigen Krebserkrankung schwach. Der Blick auf die neuen Verhältnisse im betonierten Innenhof des Luxusquartiers aber klar.
Hier gibt's Wohnungen, die sind so teuer wie Berlin als Stadt damals von dem ersten Investor bekommen hat. 3,5 Millionen haben sich wieder in den Tisch ziehen lassen.
Klaus Tuschens Film ist ein tolles Dokument aus einer anderen Zeit.
Radio DDR sendet Nachrichten. Die Meldungen. Ganz im Zeichen der Gespräche mit BRD-Wirtschaftsexperten stand der heutige zweite Tag des Arbeitsbesuches von DDR-Ministerpräsident Modrow in Bonn.
Was die DDR nötig habe, sei die Einführung der sozialen Marktwirtschaft ohne Abstriche.
Ein Jahr lang hat der Filmemacher die Anfänge des Tacheles begleitet. Die harte Arbeit an der selbstorganisierten Utopie mit montäglichem Plenum.
Nee, das klären wir vom Plenum. Du kommst ja her und du sagst, 15 Leute schlafen in diesem Haus. Wo? Wo sollen die denn hier schlafen? Ja, klar. Zusammenrücken. Genau.
There's a plenum every Monday. Germans like plenums.
Es gibt genauso viele Ideen wie Diskussionen. Mancher träumt gar von einem globalen Medienzentrum und will dafür die Tycoons Robert Maxwell oder Rupert Murdoch gewinnen. Aber es wird auch gemacht. Theater, Kunst, das Café Zapata, der Club Ständige Vertretung, ein Kino. Der Riss verläuft zwischen West und Ost. Zwischen denen, die Institutionalisierung wollen, wie der spätere Kulturmanager Jochen Sandig.
Mein Traum ist, so lange durchzuhalten, bis man irgendwie wirklich sagen kann, das Ding steht und läuft gut und ist nicht kaputt und nicht tot.
Und den permanenten Romantikern.
Ja, ich weiß nicht, hier wird sich gestritten über das Essen oder über fehlende Finanzen, aber nicht um Kunst oder sowas, ja. Also was wir eigentlich tun wollen. Wir wollten ja alle was Neues schaffen. Deshalb haben wir ja so ein Haus besetzt.
Es gibt Angriffe von Neonazis.
Flog halt noch ein Brandsatz in den Raum und ne, ich stand dann in Flammen, also so die linke Seite und das Gesicht. Und es ist ganz schön übel, wenn das Gesicht brennt. Na, ich hatte vorher eine Jeansjacke über den Kopf gezogen, um also jetzt den Kopf bzw. die Augen zu retten. Deswegen habe ich halt einen Unterarm und hier an der Hand so Verbrennung.
Und einen Besuch von Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth.
Zuwendungsempfänger ist natürlich weit mehr als Projektförderung. Also da hat man, also wenn das gelingt, ist es ein Riesenschritt nach vorne. Die Projektförderung ist abgeschlossen, wenn das Projekt zu Ende ist. Ein Zuwendungsempfänger wird eine Institution.
Der stärkste Effekt aber ist, wenn man den Film mit dem Wissen von heute guckt, mit dem Luxusquartier vor Augen, das sich mit dem Namen aus der wilden Zeit schmückt. Es fällt einem das Nachdenken über die Zukunft damals auf. Was die Leute vor 30 Jahren dachten, hofften, fürchteten, was aus ihrem Projekt werden könnte.
Also das Kapital, das wird auf alle Fälle hier einziehen. Ob das plötzlich passiert oder nach und nach, das ist total unklar. Ich weiß das auch nicht.
Ja, so kam es mit dem Tacheles und mit unzähligen anderen Häusern, die von den Kreativen gerettet und aufgewertet und schließlich in kommerzielle Nutzung gebracht wurden. Morgen um 19.30 Uhr also im Berliner Kino Babylon Mitte ist er zu sehen, der Dokumentarfilm Aufgestanden in Ruinen, Projekt Tacheles von 1992 in Anwesenheit von Regisseur Klaus Tuschen und der Autorin Sue Tikun. Die Zeitzeugenberichte von Holocaust-Überlebenden hatten und haben bei der Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit jahrzehntelang eine große Rolle gespielt. Nur es gibt nicht mehr viele von ihnen. Eine engagierte Kämpferin für Demokratie und Menschenrechte war Eva Fahidi Pushtai. Sie überlebte Auschwitz und Buchenwald und hat die Gedenkstättenarbeit immer unterstützt. Insgesamt 49 ihrer Familienangehörigen fielen dem Holocaust zum Opfer, unter anderem ihre Eltern und ihre Schwester. Nun ist Eva Fahidi Pushtai im Alter von 97 Jahren gestorben. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard über eine Frau, die nicht nur erzählte, um zu erinnern, sondern auch ganz andere Formen fand, zum Beispiel den Tanz.
Wir wissen etwas, was niemand, der nicht dort war, wissen kann, weil wir dort waren, weil wir die vom brennenden Leichen stinkende Luft eingeatmet, die Peitschenhiebe und die Herabsetzung, das Toben der SS, die nackten Appelle, den Wassermangel, die Ruhr, den Hass und den Angst dort erlebt haben. Wir wissen etwas, was niemand, der nicht dort war, wissen kann.
Wenn Eva Fahidi Pushtai sprach, herrschte vollkommenes Schweigen im Raum. In Schulklassen, auf dem Gelände von Auschwitz oder wie hier, im April 2015 im Deutschen Nationaltheater in Weimar, zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald durch die US-Armee.
Es war Morgendämmerung. Am 16. August 1944. Der Zug war wieder stehen geblieben. Durch das winzige Loch, das in einem Viehwaggon das Fenster repräsentiert, hatte man die Anschrift am Bahnhof gesehen. Weimar, Buchenwald.
Eva Fahidi Pushtai war in Ungarn aufgewachsen. Ihre Mutter, ihre kleine Schwester, ihr Vater waren schon in Auschwitz ermordet worden, als sie in Buchenwald ankam.
Ich stand bei dem Fenster und ich dachte an meine Eltern. Sie haben meine Wünsche immer erfüllt. Es war mir versprochen, nach Weimar zu kommen. Sei nicht so ungeduldig, sagte mir meine Mutter. Der Krieg geht schnell zu Ende und du wirst alles selbst erfahren. Deine Schiller und Goethe, deine Lotte, deine Liszt in Weimar selbst entdecken. Meine Eltern haben mich immer sehr verwöhnt. Sie haben meine Wünsche immer erfüllt. Ich war in Weimar, in der Stadt meiner Träume, in einem stinkenden Häftlingskittel, kahlgeschoren, wurzellos. Darf man Wünsche haben? Und wenn sie in Erfüllung gehen? Ich war 18,5 Jahre alt.
Lange hat sie geschwiegen, unfähig, das Erlebte wiederzugeben. 59 Jahre nach ihrer Deportation besuchte sie 2003 erstmals Auschwitz. Danach sprach sie immer wieder und konnte nicht mehr aufhören, weil sie dachte, nur überlebt zu haben, um berichten zu können, damit es nur nie wieder geschehe. Zum Beispiel 2016 zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald.
Und gestern bin ich zur Dauerausstellung hinaufgegangen und da habe ich meine Worte gefunden als Zitat. Etwas Wunderbares. Dass ich die Geschichte meiner Familie und mein Familienbild dort gesehen habe, dass solange die Dauerausstellung stehen wird, die ganze Welt wissen wird, wie wir in Debrecen gelebt haben. Dass ich eine kleine Schwester gehabt habe, die Girike hieß. Die Dauerausstellung gehört mir.
Eva Fahidi Pushtai fand auch andere Formen, mit der Geschichte umzugehen. Mit 90 tanzte sie gemeinsam mit einer jungen Tänzerin ihr Leben auf der Bühne. In einer Fotoausstellung über Apfelsuppe erinnerte sie an den allgegenwärtigen Hunger im Lager. Zu den letzten Gedenkveranstaltungen und während der Pandemie konnte sie schon nicht mehr anreisen. In einer Videobotschaft erinnerte sie daran, dass der spanische Schriftsteller und Buchenwald-Überlebende Jorge Semprún 2005 in Weimar angekündigt hatte, dass es 10 Jahre später keine KZ-Überlebenden mehr geben werde.
Und ich bin im Publikum gesessen und ich habe ihm hinaufgerufen und habe gesagt, ich werde noch leben. Und tatsächlich, ich lebe noch immer.
Nun ist Eva Fahidi Pushtai gestorben. Wer sie jemals erlebt hat, kann ihren Charme, ihren Humor, ihre Menschlichkeit nur schwer vergessen.
Henry Bernhard über Eva Fahidi Pushtai, eine der letzten Zeitzeuginnen der NS-Verbrechen und Auschwitz-Überlebenden, die nun im Alter von 97 Jahren gestorben ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Riedel.
Kulturstaatsministerin Roth hat den Oscar-Preisträger Edward Berger in die Kommission zur Findung einer neuen Berlinale-Spitze berufen. Der Regisseur von Im Westen nichts Neues soll in dem Gremium unter Roths Vorsitz eine Intendanz als Nachfolge für das bisherige Führungsduo aus Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek finden, wie ein Sprecher Roths bestätigte. Zur Findungskommission gehören demnach neben Roth und Berger die Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie Anne Lepin, die Schauspielerin Sarah Fasilat und der Produzent Roman Paul. Roth hatte vor rund einer Woche angekündigt, die Berlinale solle künftig nur noch von einer Person geleitet werden, statt wie bisher von einer Doppelspitze. Die Jury des 24. Deutschen Fernsehpreises hat ihre Nominierungen bekannt gegeben. Sie spricht von einem fast überhitzten Wettbewerb, da sich Programme in nie gesehener Vielfalt und bemerkenswerter Qualität präsentierten. Im Rennen um die Auszeichnung als besten Fernsehfilm etwa sind die ZDF-Produktionen Die Bürgermeisterin und So laut du kannst sowie Rammstein Das durchstoßene Herz vom Südwestrundfunk. Auf eine Auszeichnung als beste Schauspielerin können demnach unter anderem Jella Haase und Desiree Nosbusch hoffen. Als bester Schauspieler sind etwa Matthias Brandt und Matthias Matschke nominiert. Ein Bündnis österreichischer sowie in Österreich tätiger Künstlerinnen und Künstler fordert mehr Klimaschutz von der dortigen Bundesregierung. In einem offenen Brief heißt es, angesichts der Extremwetterereignisse diesen Sommer müsse man die Dringlichkeit der Lage erkennen und schnell handeln. Zu den Erstunterzeichnern gehören der Musiker Wolfgang Ambros, die Schauspielerin Verena Altenberger und der Autor Thomas Bresina. Insgesamt haben rund 50 Künstlerinnen und Künstler den Appell unterstützt, der mit Unterstützung von Fachleuten ausgearbeitet wurde. Diese sollten die wissenschaftliche Integrität und die Effektivität der Maßnahmen bestätigen. Auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future Austria stellt sich hinter die Forderungen. Die Hundekotattacke eines Choreografen auf eine Kritikerin hat das Theaterhaus Jena als Ausgangspunkt für ein neues Stück genommen. Das Stück Die Hundekotattacke sei eine Vorstellung über Finsternis, Schönheit und Vergebung, basierend auf einer wahren Begebenheit, wie das Theater mitteilte. Dabei gehe es um ein Stück im Stück. Verhandelt wird darin, wie ein Kollektiv besagte Attacke als Grundlage für eine Inszenierung nimmt, während der Proben aber untereinander in Streit gerät. Das Stück basiert auf einem Vorfall, bei dem im Februar der Choreograf Marco Göcke im Foyer des Opernhauses Hannover eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert hatte. Zuvor hatte er der Journalistin vorgeworfen, immer schlimme persönliche Kritiken zu schreiben. Das Staatstheater Hannover trennte sich nach dem Angriff von ihm.
Auf den Tag genau 50 Jahre ist es her, dass in Chile das Militär unter General Pinochet an die Macht putschte und der amtierende Präsident Allende sich das Leben nahm. Mit dem Staatsstreich am 11. September 1973 begann eine 17 Jahre lange Diktatur, in der Zehntausende getötet, gefoltert oder verschleppt wurden. Viele Chilenen flüchteten ins Exil. Bis heute leidet die Gesellschaft unter den Folgen. Viele Verbrechen wurden auch nie aufgeklärt, die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen. Und wie sehr diese Gewalterfahrung nachwirkt, konnte man vor 4 Jahren ja auch bei den Demonstrationen gegen soziale Ungleichheit erleben, die brutal niedergeschlagen wurden. Gleich mehrere Fernsehdokumentationen kann man anlässlich dieses 50. Jahrestags schauen. Aber nicht nur das. Meine Kollegin Susanne Burkhardt kommt gerade aus dem Theater Hebbel am Ufer. Dort wurde nämlich ein Sonderheft vorgestellt, das sich auch mit diesem Putsch beschäftigt. Worum geht es da?
Tja, da geht es um das Theater und die Folgen des Militärputsches. Herausgegeben hat das Heft das Goethe-Institut in Chile gemeinsam mit dem Fachmagazin Theater der Zeit. Das Ganze hat knapp 70 Seiten, ist zweisprachig, also Deutsch-Spanisch. Und da gibt es viele Interviews und Essays. Darin reflektieren Theaterleute ihren Blick auf die politischen Entwicklungen, auf ihre Kunst. Es sind sehr unterschiedliche, auch viele diverse und junge Stimmen. Und da taucht ein Wort sehr oft auf. Das ist Memoria, also Erinnerung. Man versucht, Antworten darauf zu finden, auch unter anderem, welche Rolle das Theater in der Aufarbeitung überhaupt spielen kann. Das sind zum Teil Texte von Menschen, die die Diktatur noch selbst erlebt haben, von Leuten, die ins Exil gegangen sind. Es gab eine legendäre Theatergruppe in Rostock in den späten 70ern, die Gruppe Lautaro. Das wissen Jüngere vielleicht gar nicht mehr. Viele Chilenen gingen in die DDR ins Exil. Vorgestellt wird aber auch das fürs chilenische Theater sehr typische, sehr körperliche Performance-Theater, so Protestform. Vielleicht erinnern Sie sich an Las Tesis, diese feministische Frauengruppe, die 2019 deren Massenchoreografien zu den Worten Un violador en tu camino, also ein Vergewaltiger auf deinem Weg. Die gingen viral, die Filme. Überall in der Welt wurden diese Choreografien nachgetanzt. Und das waren halt auch so Proteste gegen die Grausamkeit des Polizeistaates gegenüber den Demonstrierenden. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, bei den sozialen Protesten auch 2019. Und zu Wort kommen auch international so bekannte und erfolgreiche Künstler wie zum Beispiel Manuela Infante oder Guillermo Calderón. Mhm.
Also ein Nachdenken über das Theater in diesem Chile. Gab es denn überhaupt zur Militärdiktatur Theater?
Ja, das gab es, obwohl natürlich vieles verboten wurde, auch zensiert wurde. Film- und Theaterschulen mussten schließen, Künstler wurden verhaftet und ermordet. Das Regime machte quasi jede Art von Widerstand mundtot, aber wie das dann so ist, im Untergrund ging es dann doch weiter. Es gab Flashmobs an Supermarktkassen, wo man sich ganz schnell zu einer Aktion zusammengefunden hat und dann mit dem Taxi weggefahren ist. Oder im privaten Kreis wurde Theater gespielt, man blieb dann unter sich. Es bildeten sich sogar, was ich heute Abend erfahren habe, in Konzentrationslagern Theatergruppen. Man muss allerdings auch wissen, dass das Theatersystem in Chile ganz anders ist als das in Deutschland. Es gibt nicht so ein subventioniertes Stadt- und Staatstheatersystem, sondern die Theatergruppen sind schon meistens eher so prekär ausgestattet. Mhm.
Wer war denn heute da im Hebbel am Ufer auf dem Podium?
Es waren mehrere zugeschaltet per Zoom, waren zwei, also die Direktorin des Goethe-Instituts in Chile, Verena Lehmkuhl, und die Schauspielerin und Regisseurin Amalia Kassai. Die hat gemeinsam mit Verena Lehmkuhl das Heft herausgegeben. Dazu noch der Redakteur von Theater der Zeit und auch dann heute Abend Moderator Thomas Irmer. Zu Gast war auch der Dramaturg der Schaubühne, Martin Valdés-Stauber. Der hat schon sehr viel mit Marco Lajera, einem sehr bekannten chilenischen Künstler, gearbeitet. Und es gab dann noch die chilenische Künstlerin Veronika Troncoso. Die beiden Frauen vom Goethe-Institut, sie erzählten gleich am Anfang, dass heute Abend an diesem Jahrestag des Putsches im Nationalstadion in Santiago de Chile, wo damals direkt nach der Militärdiktatur, erinnern wir uns vielleicht, ja viele Menschen eingesperrt und gefoltert wurden über Monate, dass da heute Abend also ein riesiges Kulturprogramm stattfindet. Und wir hören mal Verena Lehmkuhl, die Leiterin des Goethe-Instituts, dazu, wie schwer es offenbar immer noch ist, über diese Zeit zu sprechen.
Ich habe in diesem Jahr so viele persönliche Geschichten gehört, die so bewegend sind und die so erschüttern. Ja, und dann nimmt man teil an diesem Kulturprogramm, an den eigenen Projekten, findet sich dann im Theatersaal wieder oder im Kinosaal und die Menschen brechen einfach in Tränen aus und man spürt, wie tief dieses Trauma sitzt.
Ja, Wahnsinn. Für uns ist es ja, ich sag mal, ein historisches Datum, dieser Putsch vor 50 Jahren. Aber man merkt an diesem Ton ja schon, für Chile ist es ein Wendepunkt, der in der Gesellschaft offenbar nach wie vor stark zu spüren ist. Was treibt denn die Chilenen um? Was konnte man dazu heute Abend auf dem Podium erfahren?
Na, auf jeden Fall, dass es eine sehr gespaltene Gesellschaft ist. Es gibt einen ganz, ganz großen Frust, was das gescheiterte Referendum anbelangt. Also man hat ja versucht, 2019 nach diesen sozialen Protesten eine neue Verfassung auf den Weg zu bringen, weil die alte ja immer noch von Pinochet stammte. Und da ging es ja unter anderem eben darum, dass Pinochet den Staat umgebaut hatte, total verschlankt hatte, der Markt hatte freie Hand, alles, was mit Kollektiv zu tun hat, wurde zerstört. Es sollten jetzt mehr Rechte für Indigene eingefordert werden und so weiter. Und das ist dann gescheitert, weil 64% der Chilenen gegen diese Verfassungsänderung gestimmt haben, für die sich alle so eingesetzt haben, also zumindest die ganzen Künstlerinnen und Theaterleute. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Frust. Ansonsten ist ein wichtiges Thema in der Kunst immer noch die Rolle des Körpers, immer noch vor dem Hintergrund vor so vieler verschwundener Körper während der Diktatur. Also Körper auch im Sinne von sich aussetzen, etwas riskieren, wie umgehen mit der Gesellschaft, die so gewalttätig ist. Und der Dramaturg Martin Valdés-Stauber, der betonte, wie sehr ihn die radikalen Proteste beeindruckt haben. Er erinnerte aber auch, dass wir uns, wenn wir über Theater oder Kunst in Chile sprechen, ein Gefüge vorstellen müssen, das in Deutschland so nur in Ansätzen existiert.
Das Spannungsgefüge zwischen Kunst, Aktivismus, Initiativen, sozialen Bewegungen ist viel, viel dichter und bereichert sich in einer Geschwindigkeit gegenseitig, die wir uns in unserer gemütlichen Berliner Realität, Ironie, Absicht, kaum vorstellen können. Und aus diesen Erfahrungen war für mich klar, dass wir eine Verantwortung haben mit unseren Ressourcen, die wir hier in Deutschland haben, in Zusammenarbeit mit Theaterschaffenden andernorts, in der Überantwortung von Ressourcen und in dem Schaffen von Sichtbarkeiten, in gemeinsamen kollektiven Ansätzen. Und wir können in einer Form als deutsche Theaterlandschaft auch profitieren von der ästhetischen Radikalität, der Avantgarde, der Vermischung der Stile und gleichzeitig aus dieser unbändigen Energie und Schaffenskraft, die sich ergibt, weil Theater eben nicht gut und billig ist, sondern Theater zu machen ist eine radikale Entscheidung, weil man sagt, das ist meine Bezugnahme zur Gegenwart.
Ja, aber diese Bezugnahme zur Gegenwart, da hörte ich heute Abend auch sehr viel Zweifel bei den Künstlern, dass sie überhaupt irgendetwas bewirken können. Die sind sehr frustriert. Gerade jetzt stehen wir vor einem möglichen neuen Rechtsruck. Also da war wenig Hoffnung.
50 Jahre Militärputsch in Chile, Susanne Burkhardt über die Entwicklung des Theaters im Land. Und eine Publikation von Theater der Zeit dazu, die heute Abend vorgestellt wurde. Übrigens in der ARD läuft um 0.05 Uhr die Dokumentation Kinder des Exils über diejenigen, die hier nach Deutschland kamen, anschließend auch in der Mediathek zu finden. Und auf Arte gibt es morgen Dienstag gleich mehrere Filme zum Thema. Die 30er Jahre waren in den USA vom Börsencrash in New York 1929 und der nachfolgenden Weltwirtschaftskrise geprägt. Massenarbeitslosigkeit, Verarmung und politische Radikalisierung waren bekanntlich die Folge. Dann aber brachte ein erfolgreiches Sozialprogramm unter der Regierung von Franklin D. Roosevelt neue Chancen für Tausende von Arbeitslosen, unter ihnen auch viele Künstler. Es war die Zeit des New Deal. Eine Ausstellung am Metropolitan Museum in New York zeigt Arbeiten aus dieser Zeit. Man erkennt erstaunliche Parallelen zur aktuellen Situation, meint Andreas Roberts, der diese Ausstellung für Fazit gesehen hat.
Ein Mann am Fließband wird in die Maschine gezogen, in der er zwischen riesigen Zahnrädern hin und her geschoben wird. Charlie Chaplins berühmter Film Modern Times aus dem Jahr 1936 ist auch ein Dokument über die unmenschlichen Arbeitsbedingungen, in denen sich viele Arbeiter in den 30er Jahren wiederfanden. Der Kuratorin Alison Rudrick ist es wichtig zu zeigen, dass der politische Aktivismus vieler Künstler seinen Ursprung in den harschen Lebensbedingungen der Menschen in diesen Jahren hatte.
Auf dem Höhepunkt der Krise 1933 waren etwa 25% der gesamten Erwerbsbevölkerung arbeitslos. Dies war ein Moment weit verbreiteter Armut und Not und viele Menschen im ganzen Land haben sich gewehrt. Es ist wichtig, dass die Besucher verstehen, dass sich die Depression wie ein roter Faden durch alle in dieser Ausstellung gezeigten Praktiken zieht und dass aktivistische Kunst eine weit verbreitete und wichtige Reaktion auf dieses schwierige Jahrzehnt darstellte.
In Bildern, Prints, Lithografien, Plakaten, Fotografien, Videos, Modeentwürfen und Skulpturen zeigt die Ausstellung, wie Künstler auf diese Krise reagierten, sei es mit politischem Aktivismus, patriotischer Rückbesinnung oder futuristischem Optimismus.
In den frühen 1930er Jahren rief Präsident Roosevelt den New Deal ins Leben, der im Wesentlichen ein Dachprogramm war, unter dem viele, viele Initiativen zur Wiederbelebung der Wirtschaft entwickelt wurden. Und eine davon hieß Works Progress Administration oder WPA. Und die WPA war speziell darauf ausgerichtet, arbeitslose Menschen in allen möglichen Bereichen und Branchen zu beschäftigen, darunter auch in der Kunst, was ziemlich bemerkenswert ist, wenn man heute darüber nachdenkt.
Obwohl die WPA später viel wegen ihrer willkürlichen Auswahlkriterien kritisiert wurde, gab sie doch vielen Künstlerinnen die Möglichkeit, neue Arbeit zu finden, vor allem auch solchen, die wegen ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts normalerweise wenig Zugang zu Ausstellungsangeboten und Arbeitsaufträgen hatten. So findet man in der Ausstellung viele Beispiele von Frauen und schwarzen Künstlern, die sich sozialpolitisch engagierten. Wie zum Beispiel der Künstler Norman Lewis, dessen Druck The Soup Kitchen, die Suppenküche, schwarze Menschen zeigt, die Schlange vor einer Essensausgabe mit der Aufschrift WPA stehen. Die Initiative propagierte auch ein Kunstverständnis, das sich von europäischen Einflüssen lossagte und Materialien und Techniken bevorzugte, die billig und leicht zu bekommen waren. Wasserfarbe, Linoleum und Siebdrucke, Holz und Aluminium. Sie galten als amerikanisch und demokratisch.
The exhibition ends with a look at
Die Ausstellung endet mit einem Blick auf die visuelle Kultur rund um die Ideen des amerikanischen Exzeptionalismus. Das heißt, auf die visuellen Manifestationen von Ideen der technologischen und industriellen Innovation und des Fortschritts und wie sich die Vereinigten Staaten, insbesondere in den späten 30er und frühen 40er Jahren, durch diese Fortschritte auszeichneten.
Especially during the late 30s and into the early 40s for these advances.
Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür ist die erste Ausgabe des Life Magazines mit einer Fotografie der riesigen Betonpfeiler des Fort Peck Dams in Montana, winzig daneben zwei Arbeiter, die ein Kabel schleppen. Oder die blitzsaubere Wurstschneidemaschine von Hobart aus Aluminium mit dem Namen Streamliner. Futuristisch, optimistisch, monumental und amerikanisch, so sollten die Designs sein. Die Spitze dieser Bewegung waren die großen Weltausstellungen in Chicago und New York 1933 und 1939 mit mehr als 55 Millionen Besuchern.
Einer der wichtigsten Punkte, die diese Ausstellung vermitteln will, ist die Tatsache, dass Objekte wie Plakate, Postkarten, Zeitschriften, Illustrationen, diese Art von visuellen Formen, ein breites Publikum erreichten. Ein Publikum, das nicht unbedingt in ein Museum gekommen wäre, um einzigartige Gemälde und Skulpturen zu sehen. Und dass selbst eine einfache Postkarte mit ihrer Darstellung futuristischer Architektur dazu diente, der Öffentlichkeit und der Zukunft des Landes Hoffnung einzuflößen.
Die Ausstellung gibt einen guten Eindruck von einer der schwierigsten und dramatischen Dekaden der amerikanischen Geschichte, die gleichzeitig die Geburtsstunde einer eigenständigen amerikanischen Kunstrichtung wurde. Sehr empfehlenswert.
Andreas Roberts über Art for the Millions, eine Ausstellung im Metropolitan Museum in New York, über die Zeit des New Deal, zu sehen dort bis zum 10. Dezember. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen, Dienstag, den 12. September, mit Hans von Trotha.
Reden wir über Bücher und über das Leben und am Ende noch kurz über Bücher und das Überleben. Schriftsteller hätten keine Panzer und Armeen, aber Geschichten, und die blieben, zitiert Peter Ahne in der FAZ Salman Rushdie, der einen Zoom-Auftritt beim Internationalen Literaturfestival in Berlin hatte. Sowie Rushdies Diktum, er wolle, dass die Menschen seine Bücher interessant finden und nicht sein Leben. Und im Tagesspiegel meint der Jugendbuchautor Klaus Kordon anlässlich seines 80. Geburtstags, herzlichen Glückwunsch, Bücher helfen beim Umgang mit der Wirklichkeit. Ist das wirklich so? Ist das noch so? Die Taz verweist ganz allgemein darauf, dass es sich beim Buch um ein Medium in der Krise handelt, indem sie Claudia Roth zitiert, die die Verlagsbranche im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse, Zitat, mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sieht, namentlich Kostensteigerungen aufgrund der Inflation und der digitale Wandel, verbunden mit einem Rückgang bei den Leserzahlen. Aber da ist das eigentliche Problem noch gar nicht dabei. Das benennt auch die Süddeutsche nicht, die das Buch als Buch feiert, indem sie auf das eine Buch hinweist, das hierzulande einen Verlag und viele Buchhandlungen die Krise für ein paar Wochen vergessen lassen wird. Es trägt den vielversprechenden Titel Elon Musk. Erst einmal nur ein Versprechen, denn zum Buch des Tages wird es durch juristische Maßnahmen. Andrian Kreie erklärt es. An diesem Dienstag erscheint in sehr vielen Ländern Walter Isaacsons Biografie Elon Musk. Sein Verlag Simon & Schuster und die Lizenznehmer behandelten die Veröffentlichung in den Wochen davor wie ein Staatsgeheimnis. Sicherheitsfreigabestufen wurden erteilt, ähnlich wie für die Berichterstattung über Regierungsgeschäfte auf höchster Ebene. Dann bekamen Ende vergangener Woche einzelne Rezensentinnen und Rezensenten, auch dieser hier, also Andrian Kreie, die Mitteilung, sie seien in Abstimmung mit Isaacsons Agentur und Team ausgewählt worden, das vollständige Manuskript am Montag, dem 11. September um 0 Uhr zugestellt zu bekommen. Sobald sie eine Geheimhaltungserklärung unterschrieben hätten, in der dann stand, dass jeder Verstoß gegen Sperrfristen und Auflagen nach nationalem und internationalem Recht Klagen auf Schadenersatz nach sich ziehen würde. So viel darf immerhin verraten werden. Das Buch wird in der deutschen Ausgabe 823 Seiten haben. Außerdem erinnert Andrian Kreie daran, dass der Mann, von dem es handeln wird, wirklich glaubt, er könne höchstpersönlich einen Atomkrieg auslösen. Mit seiner Satellitenflotte, die mal ein Nebenprodukt seiner Weltraumfirma war, mit der er die Menschheit irgendwann mal auf dem Mars ansiedeln will, um eine multiplanetarische Zivilisation zu begründen. Solche Figuren bindet Andrian Kreie seine prospektive Buchbesprechung ab, indem er die vibrierende Grenze zwischen literarischem Motiv und beschriebener Wirklichkeit andeutet, gab es bisher nur in James-Bond-Filmen, aber jetzt eben auch in einer historischen Biografie von Walter Isaacson. Der, also Walter Isaacson, ist ein Mensch. Davon gehen wir zumindest aus. Schließlich hat er bereits Biografien über Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Steve Jobs und andere vorgelegt. Er hat also schon in Zeiten publiziert, als Bücher ziemlich sicher noch von Menschen geschrieben wurden. Hier schießt nämlich das eigentliche Problem wie ein Pilz aus dem herbstlichen Waldboden der Mediengeschichte. Und wie gefährlich das ist, buchstäblich toxisch, das macht Ursula Scheer in der FAZ drastisch deutlich. Es geht um Pilze und um Bücher, nämlich um Bücher, die Pilze bestimmen. Da sind einige auf dem Markt, die mit ziemlicher Sicherheit von KI erstellt wurden. Ist doch praktisch, könnte man meinen, aber nur solange man ihnen nicht gefolgt ist. Etwa dem Hinweis, auf Geschmack als Unterscheidungsmerkmal zu achten. Auf Deutsch erstmal essen und dann schauen, ob man es überlebt oder halt gerade nicht. Weil eine KI weder essen muss, noch sich vergiften kann, erläutert Ursula Scheer, lassen sie potenziell tödliche Folgen eines prüfenden Bisses naturgemäß kalt. So kann man dann schnell unter den vielen sein, die in Todesangst beim Giftnotruf anklingeln. In der Hoffnung, dass dort noch ein echter Mensch abhebt, der weiß, was zu tun ist.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.